Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du uns so gedient hast im Geist heute Morgen. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst und durch kennst. Danke für jedes Wort der Bestätigung, der Ermutigung, der Befreiung, der Heilung. Danke, Herr, dass du uns Kraft gibst durch deinen Heiligen Geist. Papa, und ich binde heute Morgen jede Macht der Finsternis über den Schafen der Church at the River, auch die, die heute nicht da sind, Vater. Wir binden jede Macht der Traurigkeit, jeden Geist der Depression. Vater, wir binden jedes falsche Gebet und jedes negative Wort gegen einzelne Schafe oder gegen die Church at the River Heidelberg. Vater, wir binden diese Dinge im Namen Jesus Christus. Und du hast uns Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes. Und nichts wird uns schaden. Vater, ich binde jeden Angriff der Hölle, jeden Geist der Traurigkeit, der Müdigkeit, der Enttäuschung geht jetzt weg. Jede schwarze Wolke hebt sich jetzt weg von jedem, der hier im Raum ist und von jedem, der zu dieser Gemeinde gehört. Auch die, die online zuhören und die, die weit weg wohnen. Vater, wir binden dort jeden Geist durch die Vollmacht und durch die Autorität im Namen Jesus Christus von Nazareth. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben Vollmacht. In Johannes 15, ab Vers 1, da ist eine ganz interessante Geschichte und ihr wisst ja, dass Jesus viel in Bildsprache gesprochen hat. Ja, er hat viel Gleichnisse erzählt, er hat viel Sachen erzählt, die die Leute verstanden haben. Das Gleichnis vom Seemann und vieles, vieles mehr. Und hier geht's um den Weinstock und wer der Gärtner ist und wer die Reben sind und wer die Trauben sind. Bis dahin mal. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Und ich finde es interessant, dass Jesus immer so Beispiele nimmt von Orten, Geschichten, Menschen, Gegenden, die immer verachtet sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wisst ihr, dass man mit dem Holz von einem Weinstock absolut nichts anfangen kann? Wisst ihr das? Du kannst aus diesem Holz nichts bauen. Es ist unmöglich. Wenn der Weinstock abstirbt, dann kannst du es nur ins Feuer werfen und nicht mal da brennt es gescheit. Also ganz anders zum Beispiel wie Kirschholz. Wenn du einen Kirschenbaum hast, dieses Holz ist absolut teuer und wertvoll. Das ist so rotbraun, hat eine wunderschöne Maserung. Also Möbel aus Kirschholz, die sind extremst teuer. Kirsche ist auch eine Frucht, oder? Warum nimmt Jesus nicht den Kirschbaum? Warum nimmt er den Weinstock? Warum nimmt er so Holz, was soll ich damit machen, wenn nichts dran wächst? Kann man nichts mit anfangen. Weil er demütig ist. Weil er absolut demütig ist. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Also gibt's auch falsche Weinstöcke. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ist das nicht interessant? Damals gab's viele Weingärtner. Heute vielleicht nicht mehr ganz so viele, aber wir verstehen, glaube ich, das Bild noch. Vers 2. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Oha. Hier geht's nicht um die Leute in der Welt, die sind keine Reben bei Jesus. Es geht um Leute, die so tun, als wären sie eine Rebe bei Jesus. Jede Rebe, die keine Frucht bringt. Und ich habe als Kind viel im Weinberg mitgearbeitet bei Freunden von unserer Familie, die hatten einen großen Weinberg. Ich habe da schon als Kind mitgeschnitten, mitgeerntet, mitgeherbstet, sagt man bei uns. Als ich 15 war, war ich Buttenträger. Immer die Frauen, die abgeschnitten haben und die Männer haben ihren Eimer hinten reingekippt, hast den riesen Kübel auf dem Rücken, dann läufst du den Hahn hoch, kippst es in den noch größeren Kübel auf dem Anhänger vom Traktor, dann gehst du wieder runter und das machst du den lieben langen Tag. Der Weinberg ist sehr anstrengend. Der Weinberg ist harte, harte Arbeit. Und es gab nur ein Essen, es gab keinen Stundenlohn oder Geld. Und trotzdem hat es mega Spaß gemacht. Die Wespen flogen um dich rum, da hatte ich mal eine Biene gestochen. Also es war nicht so toll, du hast geschwitzt, das Ding hat auf dem Rücken gebrannt, aber irgendwie hat es Spaß gemacht. Und ich habe mich so zurückerinnert, und wo der Weingärtner mir gelernt hat, die Reben abzuschneiden, hat er gesagt, die faulig sind, immer abziehen und runterwerfen. Nicht mit reinwerfen. Ganz wichtig. Und dann, heute Morgen habe ich so gedacht, und dann habe mich daran erinnert und habe gedacht, faulig, wie wird eine Traube faulig? Wie kann eine Traube in dem Gebinde faulig werden? Und heute Morgen hat der Herr mir gesagt, schau auf das Wort. Faulig und faul, fast dasselbe Wort. Wie kann ein Christ faulig werden? Ich glaube, wenn er faul ist, wenn er keine Lust zum Beten hat, keine Lust zum Vergeben, keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen, keine Lust, sich eine Gemeinde zu suchen, keine Lust, sich irgendwo irgendwie einzubringen, nur zu Hause sitzt in seinem Selbstmitleid und sein Leben ist das Schlimmste von allen, dann wirst du faulig. Dann wirst du faulig. Und der Herr sagt hier, der Vater wird die fauligen Trauben, die keine Frucht bringen, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Oder wegnehmen. Eins von beiden. Wie macht es der Vater? Er prüft unsere Herzen. Er verdammt uns nicht sofort und schickt uns in die Wüste, sondern er sagt, komm, nochmal, nochmal, nochmal. Der Vater hat unendlich Geduld. Aber wenn jemand alle Zeit dem Heiligen Geist widerstrebt, dann hat er irgendwann ein Problem. Irgendwann kommt das Problem. Sind wir uns da einig? Er wird die, die keine Frucht bringen, die absolut keine Frucht bringen. Was ist Frucht? Dass dein Herz verändert wird. Ich glaube, darum geht's vor allem, dass dein Herz verändert wird. Wir denken jetzt gleich, oh, habe ich genug Leute bekehrt? Habe ich die Woche schon genug Bibel gelesen? Das ist unser Denken. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz. Er sieht in dein Herz und sieht, was in deinem Herz ist. Es gibt Zeiten in der Natur, wo ein Baum keine Frucht hat. Kennt ihr die Zeit? In der sind wir gerade. Herbst und Winter ist nicht die Zeit, wo ein Baum Frucht bringt. Deswegen ist der Baum nicht tot und fruchtlos. Denn er weiß, es kommt der Frühling und der Sommer, wo er wieder Frucht bringt. Manchmal haben wir Zeiten in unserem Leben, wo wir spüren, oh, gerade irgendwie geht gar nichts vorwärts. Aber dann spart der Baum seine Kräfte, indem er seine Blätter abwirft und den Saft nicht vergeudet. Und der Baum wächst dann. Und er macht seine Wurzeln tiefer in dieser Zeit. Ganz oft, wenn Gott uns in eine Zeit der Traurigkeit führt, machen wir unsere Wurzeln tiefer. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber je mehr deine Wurzeln in die Tiefe gegangen sind, desto mehr sind deine Äste in der Lage, die Früchte zu tragen. Richtig? Denn deine Wurzeln, und der Epheserbrief sagt es, wir sind tief verwurzelt in Christus Jesus. Wir müssen in ihm verwurzelt sein und unsere Kraft und was wir brauchen, auch unser Lohn und unseren Lob, nicht von Menschen suchen, das wird nichts, sondern von dem Herrn suchen. Und dann haben wir immer einen Anschluss an die Quelle. Wir heißen Church of the River, nach Ezekiel 47, der Fluss, der aus dem Tempel fließt. Kannst du mal nachlesen. Die Bäume, die an diesem Fluss gepflanzt sind, haben 12-mal im Jahr Frucht. Das gibt es in der Welt nicht. Und ihr wisst, die Jahreszeiten kamen erst mit der... Danke, Vanessa. Denn sie hat drüber gepredigt. Hört ihr die Predigt nochmal an, die war richtig super. Wie alle Predigen von Vanessa. Amen. Und wenn du weißt, dass du ein Fruchtbringer bist, auch in dieser Welt, jetzt könnte man hier ein paar Motivationstrainer holen aus der Welt oder ein paar Promis, wenn die hier reinschauen, sagen sie, ich sehe nichts Besonderes. Ich sehe so ein Holz wie ein Weinstock. Freust du dich darüber? Freu dich darüber. Denn die Bibel sagt, wehe euch, wenn die Menschen gut von euch reden. Dann seid ihr weg von Gott. Wenn die Menschen über euch lästern und schimpfen und euren Glauben verurteilen, dann seid ihr richtig. Wollen wir sein, wie die Welt uns will oder wie Gott uns will? Das ist eine Entscheidung. Und er wird jede Frucht, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Das bist du heute Morgen. Du bist eine Traube, die wächst an Christus, an dem Stock Christus und der Vater pflegt dich. Mit dem Heiligen Geist. Nächster Vers. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Erinnert euch zurück, Jesus redet mit noch nicht wiedergeborenen Jüngern. Er kann mit ihnen noch nicht so reden, wie wenn sie wiedergeboren wären. Er redet immer in Zukunftsform, was für uns, welche Zeitform ist? Vergangenheit. Sonst kommen wir durcheinander. Viele Christen checken das nicht. Aber wir wissen, er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Waren sie schon wiedergeboren? Nein, das war erst mit Pfingsten möglich. Aber er sagt, alleine, dass ihr mein Wort hört. Merkt ihr, wie wichtig das Wort Gottes ist? Das Wort Gottes ist das A und das O in deinem Leben. Deswegen sind wir so eine kleine Gruppe, weil viele das Wort nicht mögen. Die Woche hat mir jemand erzählt, ja, einige aus deiner Gemeinde, die freuen sich so über die Predigt von Markus Dippel, wo der da war und wie toll der Gottesdienst war, viel besser wie deine. Da habe ich mir innerlich wieder einen gegrinst, weil wisst ihr, ich bin wie die Mama für euch. Ich habe euch das ganze Jahr. Und ich ermahne euch und ich verbiete euch Dinge und ich sage, mach dies nicht, mach das nicht. Ich bin die blöde Mama. Der Markus Dippel war die Tante, die einmal im Jahr kommt und ein paar Geschenke mitbringt. Und dann das naive Kind geht dann zur Mama und sagt, die Tante Elze ist viel lieber wie du. Weil das Kind es nicht checkt. Aber die Tante Elze hat keinen Bock, dich auch nur einen Tag auszuhalten. Und ich meine nicht den Markus, sondern ich meine es sinnbildlich. Ja? Ich freue mich, wenn die Predigt super war und wenn ihr bei Markus empfangen habt. Ich freue mich total darüber. Aber deswegen muss ich euch trotzdem weiterhin ermahnen und euch mit dem Wort zurechtweisen. Und nicht mit Hokuspokus, nicht mit Eierbobeier und nicht, ihr ruft mich dreimal am Tag an und heult mir ins Telefon. Das ist nicht die Lösung. Das Wort ist die Lösung. Rein um des Wortes. Musst du mal vorstellen, Jesus sagt, ihr seid schon rein, nur weil sie ihm zuhören. Was glaubst du denn, was mit dir passiert? Du bist ja rein, du bist ja gewaschen mit dem Blut, du bist ja von Neuem geboren, du bist die neue Schöpfung, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Du bist alle Zeit rein, du wirst nicht ständig rein, du bist rein. Aber jetzt überleg mal, wenn wir das Wort hören, was das mit uns macht. Es macht einen Reinigungsprozess. Manchmal ist unser Innerstes wie so ein Rohr. Und wenn wir nicht aufpassen, sammelt sich da immer mehr Dreck und Kruste in dem Rohr, wie so ein Abflussrohr. Und es wird immer enger. Und das Wasser, was da durchfließt, wird vom Rohr dreckig. Das Wasser selber ist sauber. So ist oft auch im Prophetischen. Je mehr Dreck in diesem prophetischen Lautsprecher ist, desto dreckiger wird das Wasser, was unten bei den Menschen ankommt. Aber oben hat der Heilige Geist sauberes Wasser rein. Also brauchen wir manchmal einen Rohrreiniger. Wir brauchen manchmal einen, der die Kruste wegkratzt in unserem Rohr, wie der Kaminfeger. Der kratzt auch im Kamin und macht den ganzen Ruß weg. Und so ist manchmal, was der Heilige Geist in uns macht. Er macht einen Rohrreiniger. Nächster Vers. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir. Wenn du in mir bleibst, sagt Jesus, bleib ich in dir. Mach dir keine Sorgen. Du musst nur in mir bleiben. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen, aber du kannst mich verlassen und versäumen. Er sagt, bleib in mir, passiert dir nichts. Bleib in mir, ich bleib in dir. Leute, kommt mal endlich ein Amen. Das ist da, ist eine Verheißung für dein Leben. Der Teufel wird kommen, Umstände werden kommen, Dinge werden passieren und deine Emotionen werden sagen, oh, ich bin ganz alleine. Wie Elia, ich bin der Einzige, der noch da ist. Und Gott sagt, ich habe noch ein paar tausend mehr außer dir. Amen. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ist das interessant? Lydia, zeig mal das Bild. Ich zeige euch mal was. Ich hatte heute Morgen eine Offenbarung vom Herrn. Wer erkennt da was? Was sehen wir da? Seht ihr das Holz vom Weinstock? Ganz verkrüppeltes Holz, da kannst du nichts mit anfangen. Aber seht ihr auch die Trauben? Wisst ihr, was der Herr mir heute Morgen gezeigt hat? Schaut mal, fällt euch da was auf, wo die Reben wachsen? Wo wachsen die? Beieinander. Es gibt kein Weinstück auf dieser Welt, wo eine Rebe alleine irgendwo wächst. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist eine Gemeinde. Hier ist eine Gemeinde. Hier ist eine Gemeinde. Hier ist eine Gemeinde. Seht ihr das? Das ist sinnbildlich. Jeder Tropfen, Trauben, ist eine Gemeinde. Seht ihr, wie krank das ist, wenn Christen sagen, ich brauche keine Gemeinde? Ich kann die Prozesse menschlich nachvollziehen, die dahin führen. Aber ohne Gemeinde geht es nicht. Du siehst nirgends eine einzelne Traube. Ist das wahr? Zeig mal noch die hellen Trauben. Ist egal, ob dunkel, ob du schwarz bist oder weiß und alle Farben dazwischen. Ist völlig wurscht. Hier ist es genau dasselbe. Seht ihr das? Die wachsen alle beieinander. Und manche Trauben werden faulig und die fallen ab. Manche waren hier, die sind gegangen, dann sind sie halt gegangen. Der Weingärtner guckt nicht nach den Trauben, die runtergefallen sind. Er schaut nach den Trauben, die hängen. Und die Verheißung ist, er reinigt sie. Haben wir das gelesen? Freu dich, wenn du noch am Propf hängst, am Stamm, an Christus. Er reinigt dich, er macht dich, die macht die Qualität noch viel besser als irgendwas zuvor. Amen. Ich habe mich oft gefragt, warum hat Jesus auf der Hochzeit Wasser zu Wein gemacht? Das erste Wunder, warum nicht einen verkrüppelten oder einen Toten aus dem Grab? Warum Wasser zu Wein? Und der Schalksknecht oder dieser Mundschenk vielmehr, der sagt, das ist der beste Wein, den ich je probiert habe. Natürlich steht der Wein für den Heiligen Geist in der Bibel, ganz klar. Aber es geht auch darum, das ist der beste Wein. Der beste Wein. Der beste Wein. Der beste Wein. Und der beste Wein kommt in neue Schläuche. Aber das ist eine andere Predigt. Die alten Schläuche, die können den neuen Wein nicht fassen, die platzen. Weil der neue Wein, der sprudelt, der gärt, der arbeitet, der schafft, der macht, der ist lebendig. Und wenn du den in alte Schläuche, und die Schläuche waren früher aus Tierleder, Ziegenfell meistens, und dann sind die geplatzt durch die Gärung. Und wenn Christen nicht bereit sind für den neuen Wein und sagen, hey, Jesus, ich will den neuen Wein, werden sie platzen. Du kannst keinen neuen Wein, keine neue Salbung in alte Christen rein, die stehen geblieben sind. Wird nicht funktionieren. Wollen wir den neuen Wein? Sind wir bereit für das, was Jesus vorhat? Bleiben wir am Weinstock? Ohne ihn können wir nichts tun. Wir können nicht sagen, ich bin der Superchrist, ich brauche die anderen nicht. Wir brauchen uns einander, sonst sind wir nicht am Weinstock. Ist das cool? Zurück in die Bibel. Bleibt in mir und ich in euch. Wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wir können keine Frucht aus uns selbst bringen, wenn wir nicht am Weinstock bleiben. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Seht ihr, wie wichtig das ist? Schon in der Nacht der Verurteilung oder der Verhaftung von Jesus hat Petrus kläglich versagt. Petrus ist ein Sinnbild für uns alle. Herr, ich werde für dich sterben. Dann kommt die Verfolgung. Ich kenne den nicht. Ich habe den nie gekannt. Welche Lektion musste Petrus lernen? Dass sein natürliches Großmaul Gott nicht gefällt. Ist das wahr? Er fiel ins tiefste Loch. Er war ja immer der Erste, der Antwort gab. Er war immer Number One. Ich würde mal sagen, er war so der interne Leiter der Apostel, ohne dafür vom Herrn bestimmt worden zu sein. Der hat es einfach an sich genommen. Das war so ein Alpha-Männchen, so ein Alpha-Tier. Wenn Petrus kam, das war ein Fischer, der hatte ein paar Bratzen. Wenn der die eine geschmiert hat, da war der Kopf dreimal rumgedreht und dann, ja, das war kein so ein, wie es in der alten, den Jesus-Filmen zeigen. Das war ein gestandener Mann aus dem Leben. Der zog mehrere Tonnen schweres Fischernetz in sein Boot. Und nach dem Verrat weinte er bitterlich. Er weinte aber nicht um sich selber. Er weinte um Jesus. Judas hat Jesus auch verraten. Eigentlich war das, was die beiden gemacht haben, total ebenbürtig. Es war gleich schlimm. Ich kann nicht sagen, Petrus hat was weniger Schlimmes gemacht als Judas. Es war gleich schlimm. Beide weinten danach. Judas weinte um sich selber. Und dem wurde nicht vergeben. Petrus weinte um den Herrn, weil er ihn lieb hatte. Und dann sagte Jesus dreimal, fragte ihn dieselbe Frage. Petrus, liebst du mich? Und er sagte, Philia. Was ist Philia? Die menschliche Liebe. Jesus fragt ihn wieder. Petrus, liebst du mich? Er antwortet, Philia. Dann fragt er ihn zum dritten Mal. Wenn Gott dich dreimal was fragt, dann weil du es nicht verstanden hast. Nicht, weil es Gott nicht verstanden hat. Und er fragte ihn dann zum dritten Mal. Petrus, liebst du mich? Dreimal Verrat, dreimal Heilung durch die Liebe. Und beim dritten Mal sagte er, du weißt es, Herr. Schau in mein Herz. Agabe. Und dann sagt Jesus einen der bemerkenswertesten Sätze zu Petrus. Stärke deine Brüder. Ich glaube, das ist das, was Petrus am allerletzten tun wollte. Ich glaube, der hat sich so in den Boden geschämt, so versagt zu haben, dass er gedacht hat, ich bin überhaupt nichts wert. Ich bin dümmer als alle anderen. Ich habe den Herrn verraten, die nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, stärke deine Brüder. Wisst ihr, was passiert ist? Ein Reinigungsprozess der Traube. Die menschliche Power raus, was Petrus kann raus, verbrannt auf dem Boden, Holz, Heu und Stroh, Gold, Silber und Edelstein rein durch die Agabeliebe, stärke deine Brüder. Wer ist ein besserer Tröster als der, der selber schon ganz unten war? Komm, sei mal ehrlich, stimmt's? Der selber ganz unten im Dreck war, ist der dich am allermeisten trösten kann, weil er genau weiß, wie der Dreck schmeckt. Korrekt? So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Nächster Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Ich bleibe in Jesus und ich werde niemals weggehen, freiwillig, niemals. Ich habe schon so einen langen Preis bezahlt die letzten 30 Jahre. Gebe ich doch nicht auf, kurz vom Ziel. Bin ich doof? Nein. Und wenn sie mir das Leben nehmen, sollen sie es machen. Ich habe keine Angst vom Feind. Du auch nicht. Entscheide dich, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wir bringen viel Frucht. Wir bleiben an Jesus. Wir bringen Frucht. Leute, da draußen ist eine Riesennot von kaputten Christen. Gemeinde geschädigt, Familien geschädigt, Kindheitsgeschädigt, sexual geschädigt. Ich könnte Stunden weitermachen, was man für Leute trifft da draußen, die einem ansprechen, wenn man irgendwo dient. Die Leute brauchen die Liebe von Jesus. Das, was wir heute praktiziert haben, ist Liebe praktisch. Einfach praktisch, ist nicht schwer. Einfach, Heiliger Geist, du machst es. Sag den Leuten immer, schau auf Jesus. Schau auf den Heiligen Geist. Ich kann gar nichts. Aber dann fließt es. Habt ihr empfangen heute? Amen, Amen. Weiter. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Seht ihr das? Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Das ist dann letztendlich die Verdammnis in der Hölle. Wer nicht in Jesus bleibt, wer meint, er kann Christ sein, Christ spielen und weiterhin sündigen und weiterhin das Kreuz mit Füßen treten. Leute, das ist eine Riesengefahr. Nochmal, Gott hat wirklich viel, viel Gnade. Aber ich habe auch hier schon Christen gehabt, die weiterhin ins Bordell gehen, die weiterhin das Finanzamt betrügen. Wir hatten hier einen Mann, der ist, wahre Geschichte, der ist eingestiegen nachts in seine Firma, hat die Alarmanlage ausgeschalten, hat seine Akte raus, hat seine ganze Beurteilung abgeändert in positiv, hat es wieder rein ins Regal gestellt und kommt sonntags zu mir und erzählt es hier ganz fröhlich. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Eine kriminelle Energie. Und du fragst dich, wie geht sowas? Es sind Leute, die nicht begreifen, dass sie nicht mehr so leben können wie vorher. Wer keine Frucht hat, haben wir es vorhin gelesen? Das ist keine Frucht des Lichts. Das ist keine Frucht der Wahrheit. Das ist eine Frucht der Lüge und der Finsternis. Sei ehrlich, mach nicht dauernd krank, komm nicht dauernd zu spät, dann ist deine Beurteilung gut. Da musst du nicht nachts einsteigen und alles abfälschen. Fällt ja sowieso keinem auf, ist ja klar. Ne? Seine Chefin hat es geschrieben und wenn die dann reinguckt, sagt sie, oh, da bin ich aber froh, dass ich so gut drauf war für den. Natürlich merkt die das sofort, wie doof kann man nur sein. Aber manchmal frage ich mich, was läuft da für ein Spiel? Ist Gott gut? Gott ist gut und lass nichts anderes zu. Nichts anderes zulassen. Wer nicht in mir bleibt, hier steht nicht, wenn Jesus verlässt. Jesus wird dich nie verlassen noch versäumen. Und er steht immer da, ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater war jeden Tag, hatte geguckt, ob der Sohn kommt, jeden Tag. Bis er tatsächlich in der Ferne ihn kommen sah. Und obwohl er des Todes war, nach jüdischem Gesetz, wenn du dein Erbe einforderst, bevor die Eltern tot sind, bist du des Todes. Und die Juden hatten ein Tongefäß, das füllten die mit Asche. Und dann liefen sie so einem entgegen. Und wenn sie das Tongefäß vor dem auf den Boden geworfen haben, bedeutet es, du bist des Todes und er musste gesteinigt werden. Was meint ihr, warum der Vater jeden Tag geguckt hat? Wer war zuerst beim Sohn? Der Vater. Und wenn der Vater ihn umarmt hat und ihm den Siegelring angezogen hat, bedeutet es, der Vater hat ihm vergeben, ihr dürft ihn nicht mehr töten. Wir verstehen nicht viel vom jüdischen Gesetz, aber so war das. Deswegen der Vater jeden Tag über Jahre, komm da, morgens, Mittag, abends, Und dann sah er ihn von ferne. Weil er ihn liebte und weil er wollte, dass er lebt und nicht stirbt, obwohl er eigentlich des Todes war. Erinnert uns das so ein bisschen an uns? Sollten wir nicht auch des Todes sein für das, was wir getan haben? Ja, wir haben ein dickes Konto gehabt mit Schuld, was jetzt am Kreuz hängt, Gott sei Dank. Uns wurde vergeben. Nächster Vers. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, seht ihr schon wieder, wie wichtig die Worte sind? Seht ihr, warum ich hier so einen Fokus auf die Predigt lege? Hör dir die Predigt an, hör sie dir an. Die Wissenschaft sagt, du musst dir 7-mal etwas anhören. Mindestens 7-mal, dass es hängen bleibt. Wer macht das von uns? Ich will keine Finger jetzt sehen. 7-mal musst du es dir anhören, dass es hängen bleibt. Die Woche hat mich wieder jemand gefragt, wo ich Theologie studiert habe. Beim Heiligen Geist. Ja. Ich habe... Ich war 2 Jahre im Außendienst. Ich bin durchschnittlich am Tag 500 Kilometer durch Deutschland gefahren, stundenlang. 2 Jahre. Ich habe manche Predigten an einem Tag 5-mal angehört, weil ich ja genug Zeit auf der Autobahn hatte. Boom, dann dachte ich beim 5. Mal, das hat er doch gerade eben noch nicht gesagt. Immer wieder fällt es, aber so bin ich durchgebrochen. Das war mein persönlicher Durchbruch im Wort Gottes und hinein ins Predigen. Ich kenne die Bibel fast auswendig. Ich weiß nicht, wo es steht, kann ich mir nicht merken, ist mein Defizit, aber ich weiß, dass es steht. Und darum geht's. Der Teufel geht, wenn ich ihm sage, was da steht, nicht wo es steht, das ist ihm auch egal. Du musst nur wissen, dass es steht. Amen. Und das ist wichtig. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn sein Wort in dir bleibt und du in ihm, mit anderen Worten, wenn du connected bleibst, wenn du dich nicht selbstständig machst, nicht überheblich wirst, nicht sagst, Chaka, ich ganz alleine. Viele Christen probieren es immer erst alleine. Wenn sie dann merken, wenn der 15. Arzt sagt, sie müssen leider sterben, dann kommen sie irgendwie auf die Idee, vielleicht gibt's noch irgendeinen Wunderheiler auf der Welt. Dann probieren sie irgendwelche Konferenzen aus und ganz zum Schluss, hoffentlich dann noch, gehen sie auf die Knie und sagen, Jesus, hilf mir. Und dann passiert meistens das Wunder. Die ganze Zeit und das ganze Geld, was weg ist, hätte man sich sparen können, wenn man gleich zu Jesus wäre. Für manche ist der Weg hart. Aber jetzt wird's granatenmäßig. Dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, wenn du in ihm bist und in ihm bleibst. Da kannst du bitten, was du willst, und es wird euch widerfahren. Das ist eine Bibelstelle. Ihr guckt mich an, Leute. Ist keine Beerdigung heute. Denk mal drüber nach. Gott sagt dir, wenn du in Christus bleibst und er in dir, kannst du bitten, was du willst, sonst wird dir widerfahren. Kannst bei dir selber anfangen mit Krankheit. Neuen Arbeitsplatz. Ich habe euch die Geschichte erzählt von der Schwester, wo ich gesagt habe, bete jetzt für einen Arbeitsplatz, den heute noch nicht gibt. Bete ihn jetzt kreativ frei. Schöpferisch. Bete ein schöpferisches Gebet und sag, jetzt schafft Gott diese Stelle für mich. Und dann hat sie da angerufen, ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, und die Frau von der Personalabteilung sagt, ja, das ist ja interessant jetzt, dass Sie sich melden. Heute hat mein Chef gesagt, heute machen wir eine neue Stelle. Suchen Sie jemanden dafür. Ja, nicht verzagen, nicht sagen, gibt kein Angebot. Du musst anfangen zu bekennen, Gott hat den besten Job für mich. Amen. Ja, das ist die Wahrheit. Leute, was ich heute so locker predige, hätte ich gern vor 30 Jahren gewusst. Ich hätte mir viele Täler der Tränen erspart. Mit Zweifel und Zweifel und Zweifel. Und mit Christen, wenn du denen erzählst, ich finde keinen Job. Ja, Bruder, dann stimmt was nicht mit dir. Da hast du vielleicht noch Sünde in deinem Leben. Steht mal mein Alltag überdenke. Super, das ist aufbauend, ne? Das ist tröstend. Klugscheißer. Brauche ich keine, auch keine christlichen. Ich brauche Brüder und Schwestern, die in der Liebe stehen. Amen. Und da können wir uns auch immer wieder selber überprüfen, ob wir das schaffen. Und da musst du auch aufpassen. Es gibt auch christliche Vampire. Die beißen dir in den Hals und saugen dich aus. Und weh, du hast noch 2 Milliliter Blut, dann saugen die noch weiter. Da sagst du, bitte nicht mehr, ich bin schon ganz weiß. Nein, gib mir deine Salbung. Bet für mich, Bruder. Frag du den Herrn. Oh, mach du Buße für mich. Ah, die haben wir auch schon zu genügen gehabt, ne? Wenn der geistliche Vollmond kommt, dann renn, lauf weg, lass dich nicht aussaugen. Amen, die sollen selber beten und selber auf ihre Füße kommen. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Welch eine Verheißung, Leute. Amen, das ist Hammer. So einfach geschrieben, dass es fast zu einfach ist, um wahr zu sein, oder? Kann das stimmen? Vielleicht fragt dich gerade irgendwas in dir, kann das stimmen? Ich habe den Dorf gemeldet, nichts passiert. Ich könnte jetzt in den Jakobusbrief gehen, das machen wir nicht, weil wir keine Zeit dazu haben. Das dauert zu lang. Da steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr kriegt nichts, wenn ihr bittet, weil ihr es für eure Sünden vergeuden wollt. Das ist eine andere Geschichte. Könnt ihr selber mal lesen, Jakobus. Aber wenn deine Motivation sauber ist, dann wirst du das bekommen, um was du bittest. Du kannst bitten, was du willst. Überleg dir das mal. Wie gut der Vater zu uns ist. Natürlich wird er dir nicht Haufen Finanzen geben, wenn du noch irgendwie mit Drogen Probleme hast, weil es liegt dann wohl nahe, wo du gerade endest, oder andere Dinge. Ja, er wird es dir dann geben, wenn du mit Geld umgehen kannst. Du wirst auch nicht im 12-Jährigen sagen, weil du einen Sohn lieb hast, ich überweise jetzt mal 1 Million, wenn du genug hast. Das sagt der 12-Jährige, oh toll. Das Erste, was der hat, sind falsche Freunde. Und die Million ist schneller weg, wie sie bei ihm war. Und es wird euch widerfahren. Nächster Vers. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Der Vater freut sich, wenn er dir in deinem Leben Frucht bringen kann. Immer wieder höre ich Christen, die sagen, ja, bei dem klappt's und bei dem funktioniert und der und ich und oh, aber bei mir nicht. Bei dir ist es nicht, weil du genau jetzt hier, jetzt mit deinen Worten genau das blockierst. Der Vater schickt allen denselben Segen. Aber manche stoppen diesen Segen. Auf der Autobahn muss der LKW rumdrehen mit 40 Tonnen Segen und muss jemand anders bringen, weil du die ganze Zeit sagst, ja, bei allen klappt's, nur bei mir nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du dein Denken, dein Herz und dein Reden verändern musst und sagen, danke Papa für den Segen. Danke für den Segen. Amen. Wenn ich ein neues Auto suche, ich war ja Autoverkäufer, ich kenne mich super aus, immer noch nach wie vor. Ich kenne die Preise, ich kenne die Modelle, ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo ich suche, ich weiß, was ich nicht will. Ich kenne die Händler, wo ich niemals kaufen würde. Und dann finde ich manchmal nichts. Und dann weiß ich, es noch nicht dran. Dann sage ich, danke Herr, ist noch nicht dran. Dann schaue ich ein paar Wochen später wieder. So lange, bis ich spüre. Manchmal spüre ich, lass es ganz sein, fahre den noch eine Weile, auch gut. Weil alles ist gut, was Gott entscheidet. Sein Ja ist gut und sein Nein ist gut. Und wollen wir das? Wollen wir Gottes Ja und Gottes Nein? Sind wir bereit zu sagen, egal Herr, was du sagst, Nein ist Nein und Ja ist Ja? Oder bocken wir dann schon wieder? Sind wir schon wieder trotzig? Schauen wir schon wieder beim anderen hin, was er alles hat und was du nicht hast? Es ist ein Kampf manchmal in dieser Welt. Es ist manchmal ein Kampf. Nächster Vers. Jetzt kommt neues Thema. Aufbauend auf dem Thema, was wir gerade hatten. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich nun auch euch. So wie mich der Vater liebt, sagt Jesus. Wie hat der Vater Jesus geliebt? Gab es da irgendein Minusprozent? 100%. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Jesus liebt dich. Ich hatte hier eine Frau, 6 oder 7 Jahre, die hat mich bald in den Wahnsinn getrieben. Jeden Sonntag kam sie zu mir, jeden Sonntag ohne Ausnahme, jahrelang. Thomas, habe ich meine Errettung verloren. Sag ich, warum? Ja, ich habe wieder das und das gemacht. Wieder alle Bibelstellen, deine Errettung kannst du nicht verlieren. Ja, liebt mich der Herr noch? Ja, der Herr liebt dich noch genauso. Dann ging sie als ihr vor, gibt Zeugnis, was kein Zeugnis war. Ja, ich habe wieder das und das gemacht, mir geht's nicht gut. Und alle gucken so. Leute, da verzweifelst du. Ja, als sie dann entschieden hatten, immer zu kommen, weil ich einfach so böse zu ihr bin und immer nur dasselbe sag, dann war ich ein Stück weit erleichtert. Aber das kostet manchmal Nerven. Manchmal habe ich gesagt, Herr, wie lange soll ich die noch ertragen? Ah, geht's dir auch wie mir? Schön. Ja. Es gibt nichts, was nicht gibt. Wie der Vater den Sohn liebt, so liebt er auch dich. Amen. Bleibt in meiner Liebe. Liebt den Herrn, er liebt dich. Leute, wenn Depression an deine Türe klopft, ich sage dir das Geheimnis, wenn Depression kommt. Depression hat nur eine Zugangsberechtigung in dein Leben. Ich war 3-mal in schlimmster Depression in meinem Leben. Hab nicht gewusst, warum. Ich habe jahrelang den Herrn gefragt, bis ich in einer Predigt die Lösung höre. Dann ist irgendwo eine Türe in deinem Haus, wo drauf steht STOLZ. Stolz. Depression kann nur in das Leben von Menschen kommen, wo Stolz ist. Nach den Rückenschmerzen ist in Deutschland Volkskrankheit Nummer 2 ist jetzt Depression. Komisch, gell? Ein stolzes Volk, was Gott nicht braucht. Das muss nicht jemand sein, der rumläuft und angibt und wie toll er ist und los, bewundere mich. Nee, das sind harte Herzen. Die sagen, mit dem da oben habe ich nichts zu tun. Stolz. Und auch bei Christen ist die Gefahr ganz groß. Stolz kann nur kommen, wenn du sagst, so, ich mache meinen Quatsch jetzt alleine. Ich heirate, wenn ich will. Ich ziehe hin, wo ich will. Ich arbeite, wo ich will. Ich gehe in die Gemeinde, wo ich will. Ich vergebe, wenn ich will. Wenn ich nicht vergeben will, vergebe ich auch nicht. So, ich mache mein Ding. Und dann sagst du, na, Gott weiß, wo ich wohne. Wenn er will, kann er mich segnen. Wenn nicht, soll er mich irgendwo, ne, kreuzweis. So funktioniert Christsein nicht. Und dann wundere dich nicht, wenn tiefste Depression kommt. Und manchmal musst du die Leute alleine lassen, bis sie selber auf die Knie gehen. bis sie selber auf die Knie gehen. Furchtbarer Zustand, furchtbare Geschichte, furchtbar. Aber wenn sie dann auf die Knie sind, wieder verlorene Sohn, los, gib mir die Knete, ich gehe in die Welt, ich bin bei den Huren, ich mach Party in Las Vegas, yeah, alle lieben mich, alle freuen sich, bis die Kohle aus war. Auf einmal hat er keine Freunde mehr gehabt, keine mehr gehabt, den er liebt. Dann hat er Schweinsfraß gefressen, den Abfall. Und das war lecker essen, hä? Und dann hat er sich besonnen beim Vater in seinem Haus, was viel besser. Und dann ist er zum Vater gesagt, ich bin immer würdig. Und der Vater sagt, komm, mein Sohn, ich liebe dich noch genauso, wie du weg bist. Warum hat der Vater den Sohn ziehen lassen? Weil er genau wusste, er muss zu den Schweinen. Er muss bei den Schweinen enden, damit er ihn wieder hochholen kann. Manchmal ist der Weg für Leute, die mit Stolz zu tun haben, erst nach unten und dann kann man sie wieder hochholen. Stolze Menschen merken nicht, dass sie stolz sind. Das ist das Fatale. Das ist das Schlimme in diesem Kreislauf. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Nächster Vers. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Frag dich, wie sehr du Jesus liebst. Dann schau in dein Leben, wie sehr du die Gebote hältst. Ist ganz einfach. Und es geht nicht um die Gebote halten hier, es geht um ihn zu lieben. Wenn du versuchst, die Gebote zu halten, damit du zeigen kannst, dass du ihn liebst, vergiss es, funktioniert nicht. Wenn ich mich gut verhalten will meiner Frau gegenüber, aber ich liebe sie nicht, wird es nicht funktionieren. Wenn ich aber meine Frau liebe, werde ich alles tun, was ihr gefällt und das lassen, was ihr nicht gefällt. Und umgekehrt genauso, korrekt? Mit dem Herrn ist es dasselbe. Ja, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe, durch das Gebote halten, weiter, machen wir ein bisschen schneller, weil wir wollen ja noch essen. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wer kann sagen jetzt, wo das Jahr zu Ende geht, von 11 Monaten war ich jeden Tag voll in der Freude, in der vollkommenen Freude. Streckt mal kurz. Keiner, ich auch nicht. Es liegt aber nicht am Wort Gottes, es liegt auch nicht am Herrn. Es liegt an uns selber, weil wir nicht die Gebote halten. Weil wir uns nicht an das halten, was er geboten hat. Hier heißt es Gebote, nicht Verbote. Ihr Christen dürft ja nichts, hat mal einer zu mir gesagt. Hey, wo steht denn das? Ich darf mit 200 auf den Grand Canyon zufahren, da wird Gott mich nicht aufhalten. Ich singe unterwegs noch, bis ich unten aufschlag, fly Robin fly. Aber ich werde unten aufschlagen. Die Gravitation wird Gott nicht außer Kraft setzen. Das wird unten klatschen, ordentlich. Ist das wahr oder nicht? Es gibt Kurvenschilder. Achtung, Kurve. Wer einen Führerschein hat, kennt es. Manchmal steht noch 70 dabei, manchmal 30, wie hier den Berg hoch. Du kannst aber auch mit 200 um die Kurve fahren. Da steht kein Polizist und springt vor dein Auto. Der kommt hinterher und sammelt die Brocken ein. Ist es so? Das ist ein Gebotsschild, sagt ihr, fahr nicht zu schnell in die Kurve, da kommt eine Kurve. Jeder logische Mensch sagt, okay, muss ich mal langsam machen. Schauen wir mal, was da kommt. Ein Idiot sagt, Kurven interessieren mich nicht. Ich stehe über den Kurven. Ich habe auch sexy Kurven, ne? Oder was weiß ich. Dann werden wir sehen, ob da die Fliehkraft größer ist als... Das haut dich aus der Kurve. Manche Christen haut's aus dem Leben. Die haut's plötzlich weg. Warum? Weil sie sich nichts sagen lassen, weil sie stolz sind. Und das Schlimme ist, je verletzter wir sind, desto stolzer werden wir, aber wir merken es nicht. Wir denken, wir sind ganz demütig. Wir werden immer nur schikaniert. Aber wir sind so stolz geworden, weil wir A nicht vergeben wollen, weil wir niemand mehr an uns ranlassen wollen, weil wir selber denken, ich baue eine Stacheldrahtmauer, dann ein Minenfeld und dann noch eine Mauer und dann ein Turm und in dem Turm ist mein Herz. Und mich verletzt keiner mehr. Und der Erste, der kommt, da gehen wir in Prävention. Da stehen wir schon mit der Kalaschnikow. Noch 2 Meter, Freund, dann wird's bleihaltig in der Luft. Ja? Und manche werden dann komische Christen, die werden dann zu witzige Christen, die verletzen dann mit einem Witz gleich wieder. Wenn einer eine Glatze hat, kriegt er gleich einen Glatzenwitz erzählt, damit er sich gar nicht mehr traut, dich anzugreifen. Kennt ihr solche Leute? Das ist furchtbar. Das ist schlimm. Und dann ist eine Gemeinde ganz komisch geworden. Dann fühlen sich die Leute nicht mehr wohl, sondern sie fühlen sich ganz komisch. Dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Leute, mal dir das an in deiner Bibel. Wenn du weißt, du hast eine heilige Bibel, wo du nicht malen darfst, kaufst dir eine zweite, wo du drin malen darfst. Und dann malst dir da ganz dick und fett an. Und dann sinn drüber nach. Lies es nochmal zu Hause. Warum sagt der Herr mir vollkommene Freude? Ich habe mich die Woche mit dieser Bibelstelle die ganze Woche beschäftigt. Ich habe die nicht erst Zeit heute Morgen. Ich bin die ganze Woche, denke ich, vollkommene Freude. Mann, da bin ich auch weit weg von. Aber nicht, weil der Herr es will, sondern weil ich weit weg bin davon. Weil ich zulasse, dass meine Nachbarn mich aufregen, weil ich zulasse, dass manche Christen mich aufregen, weil ich zulasse, dass manche Pastoren mich aufregen und dass manche Umstände mich aufregen und dass die Spritpreise mich aufregen und dass die Grünen mich aufregen und dass die bekloppte Bundesregierung mich aufregt und eine Botschaft nach der anderen, wo ich denke, ich will nur noch hier weg. Aber so funktioniert das Leben nicht. Nächster Vers. Ein paar Verse haben wir noch, dann gibt's Haba. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das wäre eine schöne Gemeinde, wo alle sich untereinander lieben, oder? Liegt an dir. Ball habe ich dir gerade zugespielt. Wenn du dich hier wohlfühlen willst, dann fang an, die anderen zu lieben. Einfach mal lächeln, freundlich sein, nicht alles auf die Goldwaage legen. Freuen, wenn jemand reinkommt, schön, dass da bist. Und ich sage, schön, dass du wieder mal da bist. Weil das ist schon wieder STOLZ. Okay? So ein kleines Wort macht die Nuance. Nächster Vers. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wer war das? Jesus. Jesus. Nächster Vers. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wer weiß noch, wo sind wir? Wir sind noch vor der Wiedergeburt. Jesus hat 3 Stufen. Erster nennt er sie Knechte. Hier geht er, zündet er die Stufe 2, er nennt sie Freunde. Und dann nennt er sie Brüder. Seht ihr den Unterschied? Ein Knecht ist zum Dienen da. Ein Freund, der kommt ab und zu. Der hat auch keinen Hausschlüssel. Aber ein Bruder ist Family, der gehört zur Familie und hat einen Hausschlüssel. Korrekt? Er hat alle Zeit Zugang. Er muss nicht bitten, er darf. Er kann an deinen Kühlschrank, wenn der bei dir übernachtet, der darf auf die Toilette, wann er will, der darf Badewasser einlaufen lassen, dann kommst du nicht nach Hause. Das ist aber eine Frechheit. Ja? Das wäre vielleicht beim Freund so, der sich da einnistet und du sagst, ja, Freundschaft war gut, ja, ein Bier habe ich gesagt, aber nicht den ganzen Kasten. Ihr versteht schon. Okay, nächster Vers. Ich sage hinfort, nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Seht ihr? Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus hat nichts zurückgehalten. Er hat jedes Geheimnis offenbart, er hat die Wahrheit offenbart, er hat ihnen alles gesagt, wie sie ein erfolgreiches Leben leben können. Weiter. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt mal Amen. Bin ich froh, dass ich nicht Jesus erwählt habe. Amen. Fällt der ganze Druck von mir ab. Der ganze Leistungsdruck ist weg. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt. Jesus hat dich erwählt und bestimmt. Er hat bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Dass du rausgehst und Frucht bringst, in welcher Form auch immer. Und vergleich dich nie mit anderen. Merkt ihr das? Vergleich dich nie mit anderen. Der eine bringt da Frucht, der andere da. Früher, wenn ich als mit Leuten gebetet habe, ich kann eine Stunde durchbeten, ohne dass ich dasselbe wiederhole. Ich kann das, wenn ich will. Nicht, weil ich es kann, sondern weil der Geist mich übernimmt. Dann haben Leute gesagt, ja, du kannst beten, das kann ich nicht. Ich sage, Bob, schon wieder Notbremse gezogen im Zug. Du kannst genauso beten wie ich. Du musst dich nur dafür entscheiden, sagen, ich kann das auch wie Thomas. Amen. Eine sagt Amen, 2, 3. Leute, ihr müsst euch dafür entscheiden. Du musst sagen, ich habe alles. Ich kann alles. Und dann wirst du spüren, in welche Richtung deine Berufung geht. Bist du eher ins Evangelistische, mehr in der Gemeinde? Es gibt so viele Richtungen, aber du wirst spüren, wie es dich zieht. Bestimmt, er hat dich bestimmt, dass du hingehst, Frucht bringst und deine Frucht soll bleiben. Möchtest du Gold, Silber und Edelsteine haben, was wir neulich gehört haben? Oder Holz, Heu und Stroh? Möchtest du deine Frucht aus deinen Werken oder seine Frucht aus seinen Werken, die für dich bestimmt sind? Das ist ein Unterschied. Amen. Damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinen Namen er es euch gebe. Wow. Amen. Ich habe heute eine furchtbare Nacht hinter mir. Bin seit 3 Uhr wach, wieder dämonischen Besuch. Scheiß, Träume wieder, Dreck heute Morgen. Ja, und dann, wo der Wecker klingelt, war ich gerade im Tiefschlaf. Gefühlt seit 2 Minuten. Kennt ihr das Spiel? Und dann bärbel, soll ich die noch ein bisschen schlafen? Ich sage, lass mich noch eine halbe Stunde liegen, ich kriege gleich zu viel. Dann habe ich wieder einen Mist geträumt, na, jetzt stehe ich auf. Und wo ich heute Morgen hier reinkam, habe ich mich emotional gefühlt wie ein Schluck Wasser. Ich habe gewusst, der Heilige Geist hat gesagt, dien den Leuten. Dann sage ich, ja, was denn? Dien den Leuten. Ich so, ich habe gar keine Lust. Und ich habe gestern Abend zu Berg gesagt, ich will morgen gar nicht in die Gemeinde, ich habe keinen Bock. Ah, meine Emotionen, Achterbahn. Und der Reife weiß, Emotionen sind nicht die, sondern der Heilige Geist ist die. Und wenn du in deinen Emotionen leben willst, taugst du nicht fürs Reich Gottes. Stimmt's? Du musst deine Gefühle überwinden, sagen, Emotionen unter meine Füße, ihr seid nicht die Wahrheit. Mit Christen, die den ganzen Tag rumrennen wie ein Schluck Wasser. Und ich sage nicht jetzt, wenn jemand wirklich ein großes Problem hat und frei werden will. Das geht nicht gegen so Leute. Nicht, dass ihr jeden jetzt ablehnt, der irgendwo verletzt ist. Das ist nicht das Thema. Die Leute brauchen Hilfe. Gerne. Und dafür sind wir da. Aber wenn jemand jahrelang nur sich selbst bemitleidet und nicht frei werden will, dann stimmt da irgendwas nicht. Und das hat nichts mit Jesus zu tun. Es hat was mit STOLZ zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, das Thema, aber für irgendjemand ist es schon wieder. Ja? Und der Vater, der wird dir das geben, wo du um seinen Namen drum bittest. Vicky ist gerade gegangen. Ich habe letzten Sonntag für ihre Tochter gebetet. Sofort hat sie zu Hause, die war gar nicht hier, hat sie den Heiligen Geist empfangen und hat getanzt und hat die Salbung gespürt. Ich bin nur der Lautsprecher. Amen. Kannst für deine Tante in Buxtehude beten und die merkt es. Es passiert was. Christen fragen sich zu oft, was ist, wenn nichts passiert? Nee, du musst dich jedes Mal fragen, hier, es wird, was ist, wenn was passiert? Da kannst du dich schon darauf einstellen, dass die Tante aus Buxtehude anruft. Sagst, sag mal, hast du für mich gebetet? Ja, Tantchen. Haha, Feuer Gottes. Nächster Vers. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Haben wir soweit verstanden? Wenn euch die Welt hasst, das ist das dritte Thema, und damit kommen wir dann zum Ende. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wir sind nicht beliebt in dieser Welt. Wir sind nicht die Tollen, die Bewunderten. Wir kriegen nicht mal Dankeschön, wenn wir für Leute beten. Wir kriegen viel Ablehnung, Missverständnis. Früher habe ich auch gedacht, Christen, die haben doch alle eine Waffel. Ja, haben sie. Jesus. Zuckersüß, die Waffel. Amen. Weiter. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Alles, was in dieser Welt geliebt wird, schreibt ihr das auf, ist zu 99,9% vom Feind. Jeder berühmte Schauspieler, jeder beliebte Politiker, Charmeure. Obama ist einer der größten Lügner gewesen. Er war in Berlin, haben sie ihn beklatscht, die Deutschen. Haben sich gefreut über den Obama. Der ist nicht mal Amerikaner, der dürfte gar kein Präsident sein. Aber das ist alles andere Geschichte. Die meisten Leute, die sind... Der Obama ist so toll und der Trump so blöd. Die Leute sind blind, sie erkennen es nicht. Aber hier steht, wenn die Leute beklatschen, vorhin habe ich euch gesagt, wehe euch, wenn die Leute gut von euch reden. Wenn ihr Fans habt, dann seid ihr mitten in der Welt. Jesus hatte keine Fans. Der hatte eine Handvoll Jünger und die haben gezweifelt. Sollen wir dem noch nachfolgen? Ja, irgendwie, wenn nicht sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, dann... Ist schon komisch, was der alles so sagt. Ich weiß nicht, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Messias ist. Sagt Jesus manchmal auch zu dir was, wo du denkst, jo, dann weißt du, dass du noch richtig bist. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Leute, das sind Worte. Wir müssen uns darauf einstellen, oder es ist die Wahrheit, dass die Welt uns hasst. Ob das die Nachbarn sind, der Arbeitskollege, die sich witzig über uns machen. Es sei denn, du verbirgst alles. Dann eckst du auch nicht an. Dann hast du auch keine Frucht. Dann hältst du auch nicht die Gebote. Wenn du alles verbirgst und keiner weiß, dass es dich gibt, dann musst du dir überlegen, was stimmt mit mir nicht? Vielleicht willst du so, vielleicht willst du im Verborgenen sein. Kannst du. Jesus lebt dich deswegen nicht weniger, aber deine Belohnung, deine Frucht, die du mitnimmst in die Ewigkeit, ist weg. Leute, ich sag's euch so oft, glaubt mir das. Im Himmel gibt's Christen, die würden gern noch mal eine Stunde auf die Erde gehen und würden gern ihr Haus verteilen und das Reich Gottes investieren. Sie würden gern noch der Schwiegermutter sagen, es tut mir so leid, ich war zu hart zu dir. Sie würden gern ihren Geschwistern sagen, hey, folgt Jesus nach. Ich habe nie euch erzählt, dass ich Christ geworden bin, aber die Hölle ist real, der Himmel ist real. Und die Hölle sowieso. Da wird jeder. Lies das Buch von Mary. Überall, wo Jesus durch die Hölle ging mit der Mary, waren Leute in ihren Zellen, in ihren Feuerlöchern. Oh Jesus, danke, dass du kommst, jetzt folge ich dir nach. Eine junge Frau, die berühmte Sängerin wurde, sollte in der Gemeinde Sängerin sein, hat sich dann entschieden für die Welt, ist dann mit dem Autounfall mit, glaub 24 oder wie lang sie war, alt war, 28 gestorben. Sagt sie, ah Jesus, jetzt bin ich bereit. Und Jesus sagt, du weißt, warum du hier bist, deine Zeit ist vorbei. Es gibt einen zu spät, die Leute begreifen es nicht. Aber sie hassen uns. Weiter. Gedenkt an das Wort, gedenkt an das Wort, gedenkt an das Wort, gedenkt an das Wort. Nicht die Handauflegung, nicht Buckidibu, das ist alles gut, aber das Wort muss in dir sein. Amen. Die Salbung, die ihr vorhin gespürt habt, die spürt ihr nachher nicht mehr. Vielleicht morgen nicht mehr. Aber die Wahrheit in dir muss bleiben. Das Wort sagt dir, Jesus liebt mich immer noch. Jesus hat mich am Sonntag berührt, aber liebt mich heute, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, noch genauso wie am Sonntag, wo er mir die Hände aufgelegt hat. Amen. Das muss tief in dir drin sein, mit voller Überzeugung. Dann kann dich auch nichts umwerfen. Dann wirst du stabil. Und wisst ihr, was so schön ist, wenn du stabil wirst? Du brauchst niemand mehr, der dir ständig hilft. Du bist auf niemand mehr angewiesen. Du kannst als Christ die besten Entscheidungen treffen. Ich kenne einen Mann, persönliche Geschichte, der hat 18.000 Euro gespart für ein anderes Auto, ein neues Auto, ein neues gebrauchtes. Schon 20 Jahre alt, die Geschichte. Und hat Gott zu ihm gesagt, investier es ins Reich Gottes. Dann hat er es ins Reich Gottes investiert und seine Frau, die ist fast ausgeflippt. Bist du noch ganz sauber? Die ganze Kohle weg. Ja, bist du dumm? Wie kannst du nur? Und er hat gesagt, Gott hat zu mir gesagt, ich soll es so machen und wir werden gesegnet. Die hat nichts davon geglaubt. Die war stinkesauer. Kurze Zeit drauf hat er 1.000 Euro von jemand aus seiner Familie geschenkt bekommen und hat er Gott gefragt, sagt, was soll ich denn mitmachen? Gott sagt, kauf die und die Aktie. Dann hat er mit den 1.000 Euro Aktien gekauft und die sind innerhalb von einem Jahr so hoch, dass er aus den 1.000 Euro 50.000 gemacht hat. Dann hat er sich einen dicken Daimler gekauft. Dann war die Frau aber glücklich wieder, gell? Aber ohne Glauben, leider. Aber er war Gott treu. Kann Gott sowas machen? Weiß der, wenn die Aktien hochgehen? Das weiß Gott. Und da kann er dich segnen. Aber zuvor braucht er deinen Gehorsam. Und das Schöne bei Gott ist immer, der kommt nicht und sagt, gib mir die 18.000, dann schenke ich dir für 50 einen Daimler. So arbeitet Gott nicht. Gott sagt, gib mir die 18. Und was kriege ich dafür? Gib mir die 18. Und was passiert dann? Gib mir die 18. Ja, wie lang denn? Gib mir die 18. Ja, und dann? Gib mir die 18. So macht das natürlich nicht. Ja, er sagt nur, gib mir. Du weißt nichts, du hast keinen Plan, wie es weitergeht. Aber dann kommt sein Segen, weil Gott Glauben belohnt. Er sagt, gib mir deinen Samen. Ich mache einen viel größeren Baum draus wie dein kleiner Busch. Amen. Vertrauen, Glauben. Haben sie mich verfolgt? Verfolgen sie euch. Ich habe euch gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Cool. Immer Licht und Schatten, seht ihr das? Immer zwei Seiten der Medaille. Immer das Gute, das Böse, immer der Segen und der Fluch. So ist die ganze Bibel. Komplett von Anfang bis zum Ende. Weiter. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Weiter. Bis wo noch gehen wir? Wir gehen bis Vers 27. Haben wir gleich geschafft. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünden zu entschuldigen. Seht ihr das? Bis zum heutigen Tag nicht. Weiter. Jetzt kommt ein Hammervers. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Was ist die Religion des Hasses? Der Islam. Im Islam, im Koran, steht nicht einmal das Wort Liebe, aber 42.000 Mal das Wort Hass. Habt ihr das gewusst? Allah hasst dies, Allah hasst das. Da geht der ganze Tag. Ist unfassbar. Und da steht in jedem x-ten Vers drin, dass Allah keinen Sohn hat, dass Allah keinen Sohn braucht. Dauernd geht, es geht nur drum, biblische Verse abgeändert in Gott hat keinen Sohn, er braucht keinen Sohn, es starb ein Doppelgänger am Kreuz, der war gar nicht wirklich tot, Jesus hat Maria Magdalena geheiratet und so weiter, hatte dann noch Kinder und. Lauter Mist. Hauptsache, der Vater und der Sohn sind getrennt. Wer ist der Geist, der leugnet, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist? Der Geist des Antichristen. Wer hat diese Religion gegründet? der Geist des Antichristen. Seht ihr das? Ist interessant. Wer mich hasst, warum hassen sie? Wie kann man Jesus hassen, der alle geheilt hat und allen Gutes getan hat? Wie kann man so einen Mensch hassen? Ist doch unbegreiflich, oder? Wie kann man den hassen? Ich sag dir warum. Gibt ein Wort dafür, was alles erklärt. Religion. Religion braucht Jesus nicht. Die katholische und evangelische Religion braucht Jesus nicht. Deswegen wird er auch bald ausgetauscht, werdet ihr sehen. Bald wird in der katholischen Kirche Jesus nur noch ein Prophet sein. Dann sind die Moslems befriedigt und die Juden auch. Und es ist die Endzeitreligion, die auf uns zukommt. Jetzt schon. Berlin, das neue Stadtschloss. Und im Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen. Es muss weg, hat Claudia Roth gesagt, von den Grünen, muss weg. Das provoziert die so sehr, unfassbar. Aber in Köln darf der Muezzin schreien, über Lautsprecher, über ganz Köln, Allahu Akbar. Allahu Akbar heißt, es gibt nur einen Gott und sonst keinen. Ja, ist interessant, oder? Wie sich Dinge verändern in diesem Land. In einer rasenden Geschwindigkeit. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Tolle Sache, gell? Lesen wir noch schön weiter, gleich haben wir's. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, heilen, befreien, auferwecken von den Toten, annehmen, lieben, verzeihen, die Himmelstüre zeigen, den Weg zeigen für jeden zur Errettung, frei von Religion. Religion funktioniert mit Jesus nicht. Entweder ist Gott ein vergebender Gott und du kannst deine Sünden ihm direkt sagen oder du musst zum Pfarrer. Pfarrer ist Religion. Entweder darfst du am Abendmahl teilnehmen, weil du verstanden hast, dass es dein Erbrecht ist, am Abendmahl teilzunehmen, so oft er das tut, zu meinem Gedächtnis. Oder du kriegst nur eine Hostie und vom Wein siehst du gar nichts. Das ist Religion. Entweder ist Jesus der Felsen, auf dem Gott seine Gemeinde baut, oder es ist der Papst. Das ist Religion. Korrekt? Merkt ihr, wie perfide das ist? Entweder vergibt Gott dir all deine Sünden und du bist eine neue Schöpfung. Oder du musst für jede Sünden nochmal Buße tun und dann 15 Vaterunser beten und was weiß ich, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Warum haben die Religiösen so Jesus gehasst? Weil er außerhalb der Religion und außerhalb ihrer Ordnung hat er die Leute geheilt. Er hat die Priester nicht involviert, er hat die Leviten nicht involviert, sondern hat einfach die Leute geheilt, ohne zu fragen, ob das erlaubt ist. Und die Religiösen waren völlig außer sich und haben gesagt, ja, so geht's ja gar nicht. Wir sind hier das Establishment, wir sind diejenigen, die entscheiden, wer geheilt wird und wer nicht. Und Jesus hat es einfach umgangen, sogar die Römer hat umgangen. Heftig, oder? Nächster Vers. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Seht ihr das? Keine Prophetie, keine Bibelstelle fällt auf den Boden, sondern alles erfüllt sich. Sie hassen mich ohne Grund, im Psalm 69,5. Sie hassen mich ohne Grund. Ist es nicht heftig? Gott schickt seinen Sohn, um die Menschheit zu retten und die hassen ihn, weil er nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Das kennen wir, haben wir schon oft angeschaut. So, noch zwei Verse. Wenn aber der Tröster kommen wird, wer ist der Tröster? In welcher Form steht's hier? Zukunft. Für uns was? Vergangenheit. Ist er zu uns gekommen? Amen. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird was? Zeugnis geben von mir. Der Heilige Geist, sein Werk ist immer, dich in die Wahrheit zu führen, die Wahrheit, dich zu trösten und Jesus groß zu machen. Ist das nicht dabei, ist es niemals der Heilige Geist. Okay? Verstanden? Ganz wichtig, merkt ihr das? Er ist ein Tröster, nicht ein Ankläger. Er ist ein Tröster, nicht ein Verurteiler. Er ist ein Tröster und nicht ein Problemgroßmacher. Christen haben so oft so ein verdrehtes Bild vom Heiligen Geist. Ja, Gott hat mir wieder gesagt, was ich Schlimmes gemacht habe. Warum soll er das tun? Warum soll er dir was sagen, was du ganz genau weißt? Er führt dich zur Lösung, nicht zum Problem. Er zeigt dir, hey, Jesus hat am Kreuz bezahlt für deine Sünden. Er macht nicht deine Sünden groß. Leute, ich habe das früher nicht gewusst. Wenn ich früher gesündigt habe, bin ich 3 Wochen im Jammertal, im Todestal gewesen, mit Depression, mit allem. Oder Vorstufen der Depression. Und dann bin ich zu meinem Hauskreisleiter. Ich habe es euch schon so oft gesagt, ich werde es nie vergessen. Gott hat es zugelassen, damit ich es euch immer und immer wieder predige. Habe ich gesagt, ja Bruder, da war ich ein halbes Jahr gläubig. Sag ich, habe das und das wieder gemacht, ich schaff's irgendwie nicht, ich komme nicht raus und, oh, und ich fühle mich so schlecht. Und dann, das steht im Hebräerbrief, hat aber nichts mit mir zu tun. Sagt er, ja, da steht, wer willentlich sündigt, hat hinfort keine Möglichkeit mehr zur Buße. Bumm. So ein Brett haut er mir rein. Mit anderen Worten, dann habe ich gesagt, ja, dann, für was habe ich mich dann bekehrt, wenn Gott mich jetzt verdammt? Da kann ich ja zurück in die Welt. Bin ja eh verloren. Jetzt habe ich die Zehnerkarte voll. Leute, wenn du solche Brüder hast, dann hast du gewonnen. Zum Glück habe ich den seit zig Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Will ich auch gar nicht. Ich bin auch nicht gegen ihn, versteht mich nicht falsch. Aber ich halte mich mit solchen Leuten nicht mehr auf. Die kennen die Liebe Gottes nicht. Die sind nur knallhart. Und sein Denken ist, merkt ihr das, die Religiösen denken immer, ich erfülle das Gesetz, aber der nicht. Der Rainer, der war es wieder, der Rainer. Hm. Guckt ihn euch an, der Rainer. Ihr sollt jetzt nicht gucken. Und es gibt ein Geheimnis in der Welt, merkt ihr das? Wenn sich einer tierisch drüber aufregt, über einen anderen, was er macht, schau hinter die Fassade, ist genau sein Problem. Leute, das ist ein altes Geheimnis. Warum wollten sie die Frau, die beim Ehebruch war, steinigen? Nein, weil die ganzen Typen mit ihr auch Ehebruch gemacht haben. Das ist meine Theorie. Und Jesus schrieb auf den Boden. Wir wissen nicht, was er schrieb. Er schrieb mit dem Finger auf dem Steinboden, nicht im Sand. Es war ein Steinboden, Leute. Er schrieb auf dem Steinboden mit seinem Finger. Kann Gott das? Ja. Ja. Und ich bin mir sicher, er schrieb die Namen auf all derer, die mit ihrem Bett waren. Und dann sagt er, wer ohne Schuld ist, werft den ersten Stein. Dann stand hier, schwarz auf weiß. Und dann ging einer nach dem anderen, ging weg. Komisch, nicht einer blieb. Seltsam, dass immer die Frauen sterben müssen, die Männer nicht, gell? Aber Jesus war aus einem ganz anderen Holz. Der hat den Namen hingeschrieben. Und wenn sie getötet hätten, hätte sie niemals erzählen können, wer alles mit ihr im Bett war. Wollen wir manchmal auch so unsere Sünde töten, damit nichts? Gott weiß es trotzdem. Gott wusste jeden Namen von jedem Einzelnen und schrieb ihn auf den Boden. Und war schweigen im Wald. Schweigen im Wald. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir, Zeugnis. Und der letzte Vers. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Und habt gesehen, was ich getan habe, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe, ihr habt wahrgenommen, was ich durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist alles gemacht habe. Stimmt es? Amen. Vater, ich danke dir für das Wort und ich danke dir für diesen Sonntag, für diesen gewaltigen Sonntag in deiner Gegenwart. Vater, ich danke dir jetzt fürs Essen und für die Gemeinschaft. Ich danke dir für gute Gespräche. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du jeden gibst, was er braucht, dass du jeden abholst, wo er ist. Danke für deinen Segen, für deine Liebe, für deine Treue. Ich danke dir auch für den Rest der Woche, wo du mit uns bist. Und ja, Herr, lass uns immer tiefer in das hineintauchen, was du uns heute gelehrt hast. Danke, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Danke, dass du unser Vorbild bist, Jesus. Danke, dass du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Und danke, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und darum rühme ich mich meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Halleluja. Amen. Thank you.